Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Es gibt Hinweise darauf, dass das Handy von Kanzlerin Merkel möglicherweise über Jahre Zielobjekt der amerikanischen Dienste war.
Sollte dieser Vorwurf zutreffen, wäre das ein schwerer Vertrauensbruch.
Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht.
Die Bundesregierung nimmt diese Berichte sehr ernst und sie nimmt sie genau deswegen ernst, weil sie sich dem Schutz der Interessen der Bürger verpflichtet fühlt.
Der Vorwurf der vermeintlichen Totalausspähung in Deutschland ist nach den Angaben der NSA, des britischen Dienstes und unserer Nachrichtendienste vom Tisch.
Und deshalb muss das ganz schnell und umfassend aufgeklärt werden.
Ganz herzlich willkommen zum Breitband im Deutschlandradio Kultur. Heute wieder in der quadratischen Form, das heißt eine Stunde ein Thema. Und unser Thema heute ist, dass vor einem Jahr der Spiegel enthüllt hat, dass Angela Merkels Mobiltelefon jahrelang von der NSA abgehört wurde. Für uns ist das Anlass, die letzten 12 Monate globaler Überwachung durch die NSA und auch den BND nochmal Revue passieren zu lassen und zu schauen, warum die Bundesregierung eigentlich wenig bis gar nichts unternimmt, um unsere Grundrechte hierzulande zu schützen. Und ich freue mich über meine Gäste hier im Studio. Das ist einmal Anna Biselli, schreibt seit gut einem Jahr für netzpolitik.org über diese Themen, ist Informatikerin und promoviert gerade auch zum Thema Datenschutz. Ganz herzlich willkommen.
Hallo.
Dann ist Marcel Rosenbach da, hat den Henry-Nannen-Preis mit 9 anderen Kollegen gewonnen, eben für die Recherche, die dann dazu führte, zu dem Artikel Merkels Telefon wird überwacht, und ist auch mit Holger Stark Autor des Buchs Der NSA-Komplex, Edward Snowden und Der Weg in die totale Überwachung. Ganz herzlich willkommen, Marcel Rosenbach.
Hallo.
Und schließlich Ulf Burmeier, Richter am Landgericht hier in Berlin, Verfassungsrechtler und auch sehr aktiv in netzpolitischen, juristischen Fragen. Ganz herzlich willkommen, Ulf Burmeier.
Ja, hallo.
Fangen wir doch mal ganz grundlegend an, Ulf Burmeier. Gibt es noch eine Art, heute zu kommunizieren, von der man ausgehen kann, dass sie definitiv privat ist und geschützt ist und vertraulich?
Ja, wenn man nackt im Wald spazieren geht, denke ich, zu zweit, dann kann man sich unterhalten und relativ sicher sein, dass man nicht überwacht wird, wobei es inzwischen auch im Wald schon relativ viele Kameras gibt, interessanterweise. Also weil Förster nämlich dazu neigen, die Tiere per Kamera zu überwachen. Und das heißt also auch insofern muss man dann jedenfalls auf Zeichensprache möglichst verzichten. Nein, Scherz beiseite. Also ich denke, elektronische Kommunikation in einer Weise, dass man sicher sein kann, nicht abgehört zu werden, ist zumindest sehr komplex geworden und man muss sich sehr viele Gedanken machen, wenn man den Schleppnetzen von BND und NSA entgehen will.
Wie das zu bewerten ist, da werden wir dann gleich noch drüber reden. Ich würde, bevor wir so richtig einsteigen, nochmal gerne diese letzten 12 Monate seit Enthüllung, dass Merkels Telefon abgehört wurde, oder auch gut die letzten knapp 1,5 Jahre nochmal Revue passieren lassen. Marcel Rosenbach, können Sie uns nochmal so einen Überblick geben über die letzten 12 Monate? Was sind da so die zentralen Erkenntnisse, die wir gewonnen haben über das Überwachungssystem der NSA und auch der Kooperation mit dem Bundesnachrichtendienst?
Na, der zentrale Befund ist sicherlich, dass diese markigen Überschriften, die wir gesehen haben, eigentlich vom Beginn an der Enthüllung, aber bis zuletzt Überschriften wie Mastering the Internet, also das Internet beherrschen, Überschriften wie Collect it all, Sniff it all, Exploit it all, also sammelt alles, beutet alles aus, dass diesen markigen Überschriften tatsächlich Taten gefolgt sind, dass die NSA und andere Geheimdienste der Five Eyes tatsächlich ganzheitlich operieren. Das heißt, wirklich ihr Ziel auf unterschiedlichsten Wegen verfolgen, bis hin dazu eben auch Verschlüsselungen zu unterwandern. Das ist sicherlich ein zentraler Befund. Der andere ist die Motivation, warum sie das tun, der sich wie ein roter Faden eigentlich durch die Enthüllungen zieht, auch durch die Dokumente zieht. Zu einem sehr frühen Zeitpunkt hat der damalige NSA-Chef gesagt, es gehe darum, die Informationsvorherrschaft zu erlangen durch die Überwachung. Diese Vision, dieses Ziel, dieser Auftrag zieht sich eigentlich wie ein roter Faden durch die Dokumente. Ist für mich ein ganz zentraler Befund deshalb, weil er ja die offizielle Narrative bricht dessen, was wir immer hören, wenn Sicherheitsbehörden ausgebaut werden, Befugnisse aufgebaut werden, neue Dateien auch in Deutschland wie die Antiterrordatei eingerichtet werden. Nämlich diese große Narrative des Antiterrorkampfs wird gebrochen zumindest. Die gibt es natürlich, die existiert, die wird auch verfolgt. Aber durch dieses große Ziel, übergreifende Ziel der Information Superiority, also der Informationsvorherrschaft.
Was heißt denn das eigentlich genau? Was versteht man darunter?
Das heißt zum Beispiel, es ist eine Erklärung für das, was wir heute ja auch besprechen, nämlich das Überwachen des Kanzlerinnen-Handys, das Überwachen von Ban Ki-moon beispielsweise, der wenige Tage vor einem Besuch im Weißen Haus überwacht wird, das, die Überwachung der Delegation der Klimakonferenz oder eben von G20 und G8-Treffen, nämlich das Erlangen von Vorteilen in internationalen Verhandlungen, das Wissen darum, mit welchen Gesprächspunkten und auch mit welcher Kompromissbereitschaft und welcher Walk-Away-Line, also sozusagen welchem Mindestanspruch an das Gespräch, die Verhandlungspartner in die Gespräche gehen. Diese Informationsvorherrschaft dient ganz klar den Interessen natürlich des Verhandlungspartners NSA, der sich strategisch einsetzen kann in den Verhandlungen.
Anna Biselli, wenn wir noch mal ein bisschen so das große Bild aufmachen. Also Marcel Rosenbach hat das eben erklärt, es wurden politische Vertretungen überwacht, es wurden Spitzenpolitiker überwacht, Regierungschefs überwacht. Aber was ja auch in der letzten Zeit rausgekommen ist, ist, dass die NSA wirklich versucht, global die Netze zu infiltrieren, Hardware zu infiltrieren, Router zu infiltrieren, komplette Karten der gesamten Internetinfrastruktur von allen digitalen Geräten anzulegen, die sich zu einem Zeitpunkt im Internet befinden, Standortdaten von Mobilfunktelefonen, also wirklich alles, was irgendwie aus Bits und Bytes besteht, zu sammeln, zu sortieren und durchsuchbar zu machen. Wenn Sie sich mal so ein bisschen zurücklehnen und sich das angucken, was zeigt sich da für eine Gesellschaft?
Ich glaube, die NSA hat momentan den Standpunkt, dass sie die Ziele überwachen, die für sie wichtig sind. Das heißt, im aktuellen Stand, dass aber trotzdem alles gesammelt wird, um im rückwirkenden Blick vielleicht auch, falls man die Kapazitäten hat, weil momentan sind die Kapazitäten nicht ausreichend, um jegliche Kommunikation zu filtern. Das heißt, alles und überall und alle Standortdaten und alle anfallenden Kommunikationen zu entschlüsseln. Das aber gesammelt wird, um das rückwirkend zu tun. Das heißt, dass dann auch die Bevölkerung wirklich in der aktiven Totalüberwachung steht und nicht nur in der Sammlungen, wie die NSA ja selber immer wieder versucht zu definieren oder zu verdefinieren, dass ja nicht überwacht wird, sondern nur gesammelt wird und dass Überwachung erst stattfände, wenn sich das wirklich jemand anguckt, weil es auffällig geworden sei.
Und haben wir denn schon Erkenntnisse darüber, wie dieses Bewusstsein, dem ja heute kaum einer mehr entkommen kann, dass, Ulf Burmeier hat es gesagt, Kommunikation eigentlich kaum mehr als vertraulich angesehen werden kann, zumal digitale, hat dieses Bewusstsein, unser Verhalten, Ihr Verhalten irgendwo schon verändert?
Es gab ja relativ zu Anfang der Enthüllung, ich glaube schon letztes Jahr, Umfragen, wie das in Amerika das Verhalten der Menschen beeinflusst oder ihr Kommunikationsverhalten beeinflusst. Und da kam eindeutig hervor, dass Menschen vermeiden, über gewisse Themen zu sprechen und über gewisse Themen elektronisch zu kommunizieren und sich auszutauschen und auch ihre Meinung zu äußern. Und das ist ja einfach eine Selbstzensur, die stattfindet, die man nicht abstreiten kann. Und das ist ein ziemlich fataler Faktor. Denn selbst wenn man nicht weiß, dass man überwacht wird, wenn man keine konkreten Auswirkungen spürt, kommt es eben dazu, dass man das, was man sagt, dreimal überdenkt, bevor man es vielleicht tut. Besonders, wenn man ein vorsichtiger Mensch ist. Das heißt, es gibt sicherlich Menschen, die betrifft das im Vorhinein weniger, weil sie denken, ich sage das, was ich sagen will, auch wenn ich überwacht werde, weil ich dazu stehe. Aber es gibt natürlich auch diejenigen, die darüber nachdenken und versuchen, sich dem anzupassen, um nicht in den Raster zu geraten.
Marcel Rosenbach, dieses Datum, Merkels Telefon wurde von der NSA überwacht. Das steht ja auch für einen größeren Fokus auf Deutschland. Davor war es immer die NSA, die global überwacht hat. Aber es gab auch schon früher Hinweise, dass die NSA natürlich in Deutschland tätig ist. Aber dieses Faktum, Merkels Telefon wurde überwacht, hat nochmal für eine ganz neue Art der Aufregung und des Bewusstseins auch hierzulande gesorgt. Was wissen wir denn bis heute zur Kooperation zwischen dem Bundesnachrichtendienst und der NSA?
Wir wissen eine ganze Menge. Wir haben ja im Juni diesen Jahres nochmal einen ganzen Titel daraus bestritten. Wir wissen eine Menge über die Standorte in Deutschland. Wir wissen eine Menge über die Zusammenarbeit. Wir haben damals im Zusammenhang mit der Merkel-Geschichte enthüllen können, dass sowohl in Frankfurt als auch in Berlin ein sogenannter Special Collection Service, SCS, stationiert ist in den diplomatischen Einrichtungen der USA. Ein Joint Venture sozusagen der CIA und der NSA. Wir wissen, dass es Standorte gibt auf dem Gelände der Mangfall-Kaserne in Bad Aibling. Wir wissen, dass es das Technische Zentrum gibt und das European Cryptologic Center, das den Degger-Komplex in Griesheim. Wir wissen auch aus den Dokumenten, die wir auswerten können, zum Teil, was dort stattfand. Und insofern ist eigentlich viel Wissen da. Die Frage ist, was erfolgt aus dem Wissen? Und was ist bisher erfolgt?
Eine Sache, die jetzt nochmal von der Süddeutschen mit ein paar Details angereichert wurde, die zum Teil auch wieder dementiert wurden, aber die, denke ich, im Kern ja auch schon im Spiegel standen, war die Tatsache, dass der BND am zentralen Internetknoten in DZIX in Frankfurt, einem der größten, wenn nicht dem größten der Welt, Daten abgreift und sie versucht zu filtern zumindest und an die NSA weiterzuleiten. Was kann man dazu sagen heute?
Also insbesondere der Grundrechtsfilter DAFIS ist natürlich wirklich ein hochspannender Punkt. Wir hatten im Zuge der Titelgeschichte, die ich vorhin erwähnte, im Juni ein Dokument ausgewertet, das seltsam wirkte, seltsam eklektizistisch. Da ging es um die gemeinsame technische Aufklärung in dieser Mangfallkaserne in Bad Aibling, die sogenannte JSA. Die Joint SIGINT Activity. Und dazu gab es ein Dokument, das deutsche Internetadressen aufgelistet hat, die aber auf .com enden. Das waren deutsche Unternehmen zum Teil, deutschebank.com erinnere ich mich. Es gab aber auch seltsam anmutende Adressen wie orgelbau.com oder feuerwehringolstadt.com, die für uns klar darauf hingedeutet haben, dass dieser Filter, der gegenüber uns auch auf Anfrage mehrfach angeführt wurde als effektiver Grundrechtsschutz, ebenso effektiv nicht funktioniert. Das war unsere Erklärung für diese seltsam anmutenden Adressen, warum sie dort auftaucht, nämlich genau das, was sozusagen nachträglich aussortiert werden musste, weil der Filter nämlich offensichtlich eben nicht zuverlässig funktioniert. Und das ist natürlich schon eine spannende Frage, wenn tatsächlich der Bundesnachrichtendienst mit dem Wissen, dass dieser Filter nicht zuverlässig funktioniert, operiert hat und in Kauf genommen hat, dass eben auch Daten von Grundrechtsträgern möglicherweise weitergeleitet werden, ist das natürlich ein sehr harter Vorwurf, den es jetzt weiter aufzuklären gilt, unter anderem im Untersuchungsausschuss.
Ulf Burmeier, die Grundlage für diese Diskussion ist ja unter anderem das Fernmeldegeheimnis, und das kam ja wurde hier auch angesprochen. Da gibt es ein Gesetz, das dieses Fernmeldegeheimnis einschränkt, das sogenannte G10-Gesetz. Vielleicht basierend auf dem, was Marcel Rosenbach und Anna Biselli jetzt gesagt haben. Es sind viele Sachen bekannt. Merkels Telefon wurde überwacht. Es gibt viele NSA-Mitarbeiter hierzulande. Der BND kooperiert in welcher Form auch immer, aber doch belegt sehr eng mit der NSA zusammen. Wie sind diese Tatsachen und das, was wir jetzt wissen über die NSA und den BND und deren Tätigkeiten hierzulande, aus verfassungsrechtlicher Sicht zu bewerten?
Ja, es sind eine ganze Reihe von grundrechtlich geschützten Positionen, die hier betroffen sein können. Also in der Tat ist die Telekommunikationsfreiheit oder das Telekommunikationsgeheimnis sicherlich das Zentrale. Also es ist in Artikel 10 Absatz 1 unseres Grundgesetzes geschützt und Eingriffe bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Und Sie haben es gerade schon gesagt, das G10 bietet eine solche Grundlage für bestimmte Situationen, aber eben gerade nicht für die Überwachung von Deutschen zum Beispiel durch den BND oder gar Überwachung von Deutschen durch die NSA. Und insofern muss man sagen, fehlt es da für diese Dinge, die eigentlich hätten ausgefiltert werden müssen, sehr eindeutig an der gesetzlichen Grundlage. Insofern kann man sich auch wirklich nur wundern über das, was da in dieser entsprechenden Sitzung des NSA-Untersuchungsausschusses zur Sprache gekommen ist. Allerdings, Artikel 10 Absatz 1 ist jetzt auch nicht die einzige rechtliche Position, über die man sich Gedanken machen muss. Ebenso wichtig, denke ich mal, ist die informationelle Selbstbestimmung. Also Artikel 10 greift zunächst mal nur dann ein, wenn es um einen Zugriff auf der Übertragungsstrecke geht. Die informationelle Selbstbestimmung, die also das Grundrecht ist, das zum Beispiel den Datenschutz auch begründet, reicht insofern viel weiter. Also sie erfasst jede Sammlung von personenbezogenen Daten, und die allermeisten Daten, jedenfalls wenn es um persönliche Gespräche geht, die über Telekommunikation übertragen werden, fallen deswegen auch in den Schutzbereich der Information und Selbstbestimmung. Nicht, wenn man die auf der Übertragungsstrecke abgreift, dann ist Artikel 10 quasi das speziellere Gesetz oder die speziellere Norm. Aber zum Beispiel, wenn man zugreift, wie das die NSA ja auch tut, bei den Cloud-Anbietern. Also wenn jetzt zum Beispiel die NSA bei Apple oder bei Google Daten abgreift, dann tut sie das ja nicht auf der Übertragungsstrecke, sondern direkt am Server. Und das wäre eine Konstellation, denke ich, die jedenfalls aus der deutschen Perspektive einen Eingriff in die informationelle Selbstbestimmung enthält. Und dann gibt es aber auch noch andere Grundrechte, die auf den ersten Blick nicht ganz so nahe liegen, aber deren Beeinträchtigung in diesem Kontext, denke ich, ebenso problematisch ist. Also ganz zentral aus meiner Sicht zum Beispiel ist die Pressefreiheit betroffen. Denn die Pressefreiheit umfasst ja nicht nur, dass bestimmte Dinge in der Zeitung gedruckt werden können oder im Radio gesagt werden können, sondern ein ganz zentraler Bereich ist der sogenannte Vorfeldbereich. Das heißt also der Bereich, wo die Journalistin, der Journalist recherchiert, Informationen sammelt, sich mit Quellen austauscht, Informanten trifft zum Beispiel. Ich denke mal, es erschließt sich von alleine, warum dieser Bereich unbedingt überwachungsfrei sein muss, einfach weil sonst journalistisches Arbeiten nicht möglich ist. Deswegen ist es auch von Artikel 5 unseres Grundgesetzes erfasst, zugleich aber machen die Überwachungsmethoden, die jetzt hier bekannt geworden sind, journalistisches Arbeiten eben deutlich schwerer. Also ich denke, da sind andere in dieser Runde noch näher dran, können da vielleicht noch einen Einblick geben, warum das problematisch ist. Aber aus der rechtlichen Perspektive muss man sagen, dieser Vorfeldbereich der Veröffentlichung ist rechtlich auch geschützt und aus meiner Sicht jedenfalls sehr deutlich beeinträchtigt.
Bevor unsere beiden Journalisten in der Runde mal dazu was sagen können, noch mal kurz eine Nachfrage. Dieses G10-Gesetz, das gestattet speziell dem Bundesnachrichtendienst unter ganz bestimmten Voraussetzungen, sagen wir mal eigentlich vertrauliche geheime Kommunikation der Bürger zu überwachen und sie auch, glaube ich, unter ganz bestimmten Voraussetzungen auch weiterzuleiten an ausländische Geheimdienste. Können Sie mal beschreiben, unter welchen Voraussetzungen das passieren darf und inwieweit das eingehalten wurde?
Ja, das ist halt in der Tat sehr schwierig, das im Einzelnen zu sagen, weil der BND ja hier quasi nicht mit offenen Karten spielt. Und auch im NSA-Untersuchungsausschuss ist das bislang so deutlich nicht zur Sprache gekommen, denke ich, dass man das wirklich quasi juristisch eindeutig bewerten könnte. Das Problem besteht hier auch gerade darin, dass die Geheimdienste quasi ein besonderes Privileg genießen. Seit den sogenannten Notstandsgesetzen aus den 60er Jahren gibt es nämlich keine justizielle Kontrolle mehr. Das muss man sich klar machen. Normalerweise muss zum Beispiel ein Ermittlungsrichter ja entscheiden, ob die Polizei ein Handy oder einen normalen Telefonanschluss abhören darf. Das ist im Bereich der Geheimdienste gerade nicht mehr der Fall, sondern da hat man die Geheimdienste komplett ausgenommen von justizieller Kontrolle. Ist extra das Grundgesetz geändert worden, um den Geheimdiensten quasi von der Justiz unkontrolliertes Lauschen zu ermöglichen. Diese Kontrolle soll theoretisch ersetzt werden durch sogenannte G10-Kommissionen, also parlamentarische Gremien. Auf der anderen Seite muss man einfach sagen, wenn man sich anschaut, wie so der Arbeitsalltag eines Bundestagsabgeordneten zum Beispiel aussieht, dann kann man sich sehr schnell ausrechnen, dass da einfach schon die zeitlichen Kapazitäten einfach gar nicht ausreichen, um die Arbeit der Geheimdienste in diesen G10-Kommissionen wirklich effektiv zu kontrollieren. Also das ist jetzt nicht meine Einschätzung. Ich selber habe ja da keinen intimen Einblick. Aber Mitglieder dieser G10-Kommissionen haben sich da schon sehr deutlich geäußert.
Über die mangelnde Geheimdienstkontrolle, da sprechen wir gleich noch kurz noch mal fürs Protokoll. Würden Sie sagen, dass das, was wir jetzt über die Überwachung der NSA und dem BND wissen, massiv gleich mehrere Grundrechte hierzulande verletzt?
Also zumindest ist es mal ein Eingriff, das kann man mit Sicherheit feststellen. Also juristisch muss man ja unterscheiden zwischen dem Eingriff in ein bestimmtes Grundrecht und dann auf der zweiten Ebene der Frage, ob dieser Eingriff verfassungsrechtlich gerechtfertigt sein kann. Und dazu braucht es typischerweise eine gesetzliche Grundlage. Und auch dieses Gesetz muss dann noch in verhältnismäßiger Weise angewendet worden sein. Eingriffe sehen wir hier ganz massiv in verschiedenste Grundrechte. Das ist, denke ich, eindeutig. Und die Rechtfertigung ist das zentrale Problem.
Marcel Rosenbach, Anna Biselli, Presserecht, Pressefreiheit ist angesprochen worden. Fühlen Sie sich in Ihrer journalistischen Arbeit durch die dokumentierten Überwachungsmechanismen eingeschränkt?
Ich finde, eingeschränkt muss man sich auf jeden Fall fühlen. Das heißt, es ist auf jeden Fall eine Verletzung und eine Missachtung der Pflichten, die man auch hat, da man Quellen schützen muss. Das heißt, man muss sich immer wieder fragen, ist das jetzt wirklich sicher? Kann ich wirklich sicher sein, dass selbst wenn ich mich durch Verschlüsselungssoftware schütze, dass dann die Quelle geschützt bleibt, weil nicht irgendwelche Hintertüren in der Software sind? Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, dass es einen halb positiven Effekt hat, dass viele Sachen ans Licht gekommen sind, da viele Journalisten sich nur auch Gedanken machen müssen, wie sie ihre Quellen besser schützen und dass viele Journalisten sich eben auch dessen bewusst sind, dass sie eine Pflicht haben, verschlüsselt zu kommunizieren. Das heißt, ich habe ganz oft mit Journalisten gesprochen, die vor der NSA-Affäre gar nicht darüber nachgedacht haben und ziemlich bedenkenlos oder leichtsinnig mit Menschen kommuniziert haben und die jetzt entweder sagen, sie haben sich damit beschäftigt oder sie überlassen das Menschen, die sich damit auskennen.
Marcel Rosenbach vom Spiegel, wie hat sie das? Ist das für Sie einschränkend?
Also ich beobachte zum einen auch diese Entwicklung hin zu etwas mehr digitaler Mündigkeit und zum Bewusstsein, dass es eben potenziell gefährlich sein kann, weniger im Diskurs untereinander als eben mit Quellen. Und uns bewegt das Thema, wie ist digitaler Quellenschutz möglich, schon seit vielen Jahren. Wir haben unter spiegel.de Briefkasten versucht, eine Anleitung zusammenzustellen, denn wir haben natürlich auch das Problem, dass wir im Prinzip potenzielle Informanten schon im Vorwege aufklären müssen, falls die sich ansonsten initial entscheiden, uns per offener E-Mail beispielsweise Dokumente zu schicken. Versuchen wir, das eben durch diese Form der Aufklärung zu verhindern. Es ist eine Herausforderung. Andererseits haben wir auch einen hier mittlerweile sehr prominenten Kronzeugen, nämlich Edward Snowden selbst, der gesagt hat im vergangenen Jahr, und das war ja für ihn dann immerhin noch Stand April 2013, als er diesen Contractor verließ, wo er beschrieben hat, dass er weiß, dass ordentlich konfigurierte Verschlüsselungsprogramme tatsächlich noch einen Schutz bieten. Insofern setzen wir auch darauf, bieten beispielsweise in der Kommunikation PGP an, schon seit einigen Jahren. Und auch da stellen wir fest, gibt es einen erfreulichen Trend, eben seit 1,5 Jahren, dass immer mehr Menschen, potenzielle Informanten, das auch initiativ von sich aus nachfragen.
Es ist jetzt hier angeklungen, Ulf Burmeier hat es gesagt, in Grundrechte wird zumindest massiv eingegriffen mit fragwürdigen Begründungen, wie Marcel Rosenbach das am Anfang ausgeführt hat. Was unternimmt denn die Bundesregierung, um diese Grundrechte sicherzustellen? Fällt da jemandem etwas ein in der Runde?
Na, es gibt ja Gespräche mit den Vereinigten Staaten zum Beispiel, ne? Also vertrauensvolle Gespräche, soweit wir da den Pressemitteilungen und den Angaben der zum Beispiel des Regierungssprechers vertrauen dürfen. Und man darf auch nicht vergessen, es ist ja immerhin ein Mitarbeiter der CIA ausgewiesen worden. Ne? Ja. Also in der Presse war zwar da vielfach von einem Bauernopfer die Rede, aber ich meine, das ist zumindest mal eine greifbare symbolische Handlung. Also soweit ich informiert bin, gibt es Gespräche und es gibt eine Ausweisung eines Beamten.
Anna Biselli, fällt Ihnen noch mehr ein?
Sag ich mal, öffentlichkeitswirksam ist Folgendes passiert, nämlich dass man sich dazu bekennt, dass man Verschlüsselungssoftware mehr fördern muss. Das heißt, GnuPG hat die Bundesregierung schon seit längerem gefördert und jetzt denkt sie darüber nach, das auch so zu fördern, dass es benutzbar wird für die allgemeine Bevölkerung. Und was auch, sag ich mal, zugegeben wird, ist, dass mehr Transparenz.
Ganz kurz, GnuPG ist ein Programm, um E-Mail zu verschlüsseln.
Genau, dass die Bundesregierung merkt ja selber, dass sie von diesen Verschlüsselungsprogrammen selbst abhängig ist. Das heißt, sicherlich will man in der Bundesregierung selbstvertraulich verschlüsseln, weil man selber das, sag ich mal, das Ziel von Abhörung ist, ganz massiv. Und das sieht man auch an den Krypto-Handys, dass man versucht, die Entwicklung von Software mehr ins Inland zu verlagern. Und dass man dadurch, dass man weiß, dass Standards kompromittiert worden sind, dass Hintertüren in Software sind, dass man versucht, mehr digitale Souveränität zu erlangen, um eben in der Kontrolle zu haben, was mit der eigenen Software und mit der eigenen Verschlüsselung passiert.
Marcel Rosenbach, ist die politische Reaktion der Bundesregierung auf das, was wir bisher wissen, über die Grundrechtseingriffe zumindest, ist die befriedigend?
Also wir haben ja gerade sehr plausibel und ausführlich dargelegt bekommen von Ulf Burmeier, dass es eben mehrfache Eingriffe gibt. Und da kann man nur sagen, mir fehlt immer noch ein souveränes Auftreten der Bundesregierung, der Bundeskanzlerin in dieser Frage. Man muss sich ja wirklich fragen, wer schützt die Verfassung in diesem Punkt? Wer schützt diese Grundrechte? Unser eigener Verfassungsschutz war es offensichtlich nicht. Es gibt jetzt eine Debatte über eine Sockelbeobachtung, eben auch befreundeter und Partnerdienste. Aber für mich hat bisher das klarste Statement von politischer Seite immer noch Dilma Rousseff abgegeben in einer, wie ich fand, sehr beeindruckenden und klaren Rede vor den Vereinten Nationen. Und das ist bisher das klarste politische Statement, nämlich, dass es um eine demokratiebedrohende Aktivität geht, bei dem, was die Five Eyes betreiben. Und so etwas hätte ich mir auch von der Bundesregierung gewünscht.
Warum ist denn das bisher nicht eingetreten? Sie sitzen ja, Sie haben ja viel Kontakt jetzt zu so politischen Kreisen, Ministerien, Bundesregierung. Was ist Ihr Eindruck? Wollen die nicht? Können die nicht?
Es gibt sicherlich sozusagen diesen Eiertanz, diesen zu beobachtenden Eiertanz, dass sich auch die Bundesregierung versucht, auch das Bundeskanzleramt versucht in seiner Aufsichtsfunktion über den BND darüber klar zu werden, wie tief die Kooperation tatsächlich eigentlich gewesen ist, auf welchen Ebenen sie stattgefunden hat, mit dem Befunden, dass sie eben sehr tief war, bis hin zu technologischem Austausch, bis hin zu Training von Mitarbeitern an Spionagewerkzeugen, bis hin eben auch zum Datenaustausch in erheblichem Umfang. Und wenn wir mal den Blick weiten und nicht nur die NSA in den Blick nehmen, sondern eben auch sehen, dass es beispielsweise der britische Dienst GCHQ war, der, wie wir gerade vor wenigen Wochen berichtet haben, in Köln-Hürth Mitarbeiter ins Visier genommen hat, um diese Schatzkarte, die vorhin schon angesprochen wurde, dieser Treasure Map zu ermöglichen, also die Visualisierung, das Internet in all seinen Verästelungen und auch den Endgeräten, dann ist klar, dass es nicht nur auf Ebene der Bundesregierung schwierig ist, sich zum klaren Statement durchzuringen, sondern auch auf EU-Ebene. Und das sind, man ist gefangen offensichtlich in diesem System.
Ulf Burmeier, manchmal hat man ja so den Eindruck, ja, es gibt da die Grundrechte und da ist dann halt die Bundesregierung oder die Exekutive dann gehalten, diese Grundrechte nicht zu missachten. Aber diese Grundrechte haben für das exekutive Handeln noch eine viel größere Wirkung, oder?
Ja, das ist ganz interessant. Also die Grundrechte haben sich zwar historisch zunächst entwickelt, gleichsam als Abwehrrechte ausschließlich gegen den Staat. Also dass der Staat zum Beispiel keine Briefe einfach so lesen darf oder Telefongespräche nicht mitschneiden darf. Aber diese Abwehrfunktion der Grundrechte, die ist vom Bundesverfassungsgericht seit den 50er Jahren weiterentwickelt worden. Also es gibt inzwischen sogar die stehende Formulierung von den Grundrechten als einer objektiven Wertordnung. Es geht nicht nur darum, staatliche Eingriffe abzuwehren, sondern der staatliche Handeln auf allen Ebenen muss sich auch aktiv dafür einsetzen, dass Grundrechte geschützt werden und wirksam werden. Also um ein plastisches Beispiel zu bringen, die informationelle Selbstbestimmung, also quasi das Datenschutzgrundrecht, schützt nicht nur davor, dass der Staat Informationen sammelt. Im Gegenteil, es hat auch die objektive Wirkung, dass der Gesetzgeber verpflichtet war, so ein Gesetz wie das Bundesdatenschutzgesetz zu erlassen, das ja auch das Handeln Privater betrifft. Einfach um Datenschutz, informationelle Selbstbestimmung praktisch wirksam werden zu lassen, bedurfte es eines Gesetzes, und das haben wir in Deutschland auch schon seit 1977. Mit anderen Worten, Grundrechte sind viel mehr als nur Abwehrrechte gegen den Staat. Und wenn ich mir überlege, was jetzt gerade ja auch zur Sprache gekommen ist, wie die Bundesregierung, also quasi die Exekutive auf Bundesebene, bislang annähernd gar nichts getan hat, um diese Grundrechte wirksam zu schützen, dann würde ich sagen, dass diese objektive, wertsetzende Bedeutung der Grundrechte in diesem Kontext eklatant verletzt wird.
Kann man da klagen?
Das ist eben genau das Problem. Das Bundesverfassungsgericht ist stets sehr, sehr zurückhaltend, wenn es darum geht, quasi aktives Handeln der Exekutive oder des Gesetzgebers einzufordern. Ich wäre sehr skeptisch bei dieser Frage, ob man da quasi direkt nach Karlsruhe gehen kann. Aber verfassungsrechtlich ist ja nicht nur das quasi geltendes Recht, was man auch unmittelbar mit einer Klage geltend machen kann, sondern die Bundesregierung muss ja auch so versuchen, eben diese objektive Wertordnung einzuhalten. Und mittelbar kann das selbstverständlich auch eine Rolle spielen. Also zum Beispiel, wenn es jetzt zu bestimmten Klagen kommt des NSA-Untersuchungsausschusses bzw. bestimmter Fraktionen des Deutschen Bundestages gegen die Bundesregierung, dann spielen sicherlich solche Fragen wie, erfüllt die Bundesregierung hier ihre Verpflichtungen, die Grundrechte zu schützen, aktiv zu schützen, sich quasi schützend vor ihre Bürger zu stellen, erfüllt die Bundesregierung diese Verpflichtung? Und wenn sie das möglicherweise nicht tut, dann muss das möglicherweise dadurch kompensiert werden, dass der Bundestag einfach weitergehend Aufklärung verlangt. Oder andersrum könnte man auch argumentieren, wenn es diese Schutzpflicht gibt der Bundesregierung, dann trifft sie auch eine Nachweispflicht, einfach zum Beispiel gegenüber dem Ausschuss darzulegen, was sie denn eigentlich konkret getan hat, um diese Schutzpflichten auch zu erfüllen.
Kommen wir mal zu den Punkten, die die Bundesregierung machen könnte. Wenn wir da jetzt ein schlechtes Zeugnis ausgestellt haben, dass sie da einigermaßen untätig ist und ihren Pflichten auch zum Schutz der Grundrechte ungenügend nachkommt. Anna Biselli, was wäre denn so eine Maßnahme, wo Sie sagen würden, das muss die Bundesregierung eigentlich und kann sie eigentlich auch tun?
Ich glaube, das Mindeste, was wir von der Bundesregierung verlangen können und müssen, ist, dass die Bundesregierung die Aufklärung der ganzen Sache nicht aktiv behindert. Das heißt, dass sie, es ist ja eine schizophrene Rolle, wenn die Bundesregierung selbst den Abgeordneten, die im Untersuchungsausschuss sitzen, es anscheinend sehr, sehr, sehr schwierig macht, beziehungsweise unmöglich macht, Dokumente einzusehen. Das heißt, wenn es Ewigkeiten dauert, bis Dokumente eingesehen werden können, wenn es dann Sicherheitsstufen gibt, die manchen Fraktionen einfach nicht ermöglichen, mit Mitarbeitern Dokumente durchzusehen und zu bearbeiten, weil sie nicht geforderte Sicherheitsstufen erreichen können oder nicht schnell genug erreichen können. Und wenn da immer wieder Steine in den Weg gelegt werden, ist das was, wogegen man aktiv Öffentlichkeit schaffen muss und wogegen man auch wirklich einfordern muss, dass die Bundesregierung da aus dieser Rolle rauskommt.
Dazu passt ja auch, dass es in der jüngeren Vergangenheit Vorfälle gegeben hat, die darauf hinweisen, dass nicht nur Parlamentarier nicht die vollen Informationen bekommen, sondern ein Kollege von Ihnen bei netzpolitik.org hatte das Problem, dass ein Polizist hinter ihm stand, als er der öffentlichen Sitzung des Ausschusses folgte und eben twitterte und mitschrieb, und der Polizist saß die ganze Zeit hinter ihm und hat explizit auch ihm im Visier gehabt. Altmaier aus dem Kanzleramt hat geschrieben, mit Strafanzeige gedroht, allen, die sozusagen Dokumente veröffentlichen und an den Spiegel und auch netzpolitik.org weitergeben, Marcel Rosenbach. Ist das eine neue Stufe, Einschüchterung?
Jedenfalls macht es schon sehr deutlich, wie es um den Aufklärungswillen der Bundesregierung bestellt ist. Und ich kann da Anna Biselli nur beipflichten. Das wäre das Mindestmaß sozusagen, was wir jetzt auch als Bürger jenseits unserer Rolle als Journalisten eigentlich erwarten würden.
Was sind denn noch weitere Punkte? Muss man, also ein, Ulf Burmeier hat es gesagt, ein NSA-Mitarbeiter wurde ausgewiesen. Ich weiß nicht, Spiegel hat, glaube ich, mal geschrieben, wir hätten so 200 plus minus NSA-Arbeiter hier, Mitarbeiter in Deutschland. Kann man die alle ausweisen? Wäre das sinnvoll?
Also ich meine, das ist letztlich ja eine politische Frage. Rechtlich ist das selbstverständlich möglich. Wir sind ja ein souveräner Staat und selbstverständlich könnte die Bundesregierung von heute auf morgen einfach schlicht und ergreifend sagen, auf unserem Gebiet wird nicht mehr spioniert, Ende Gelände. Das wäre selbstverständlich möglich, aber ganz offensichtlich hat die Bundesregierung Angst vor dem politischen Fallout, nicht? Denn also mein persönlicher Eindruck ist, ich habe da keine intimen Kenntnisse. Ich kann ja nicht in das Gehirn gleichsam der Entscheidungsträger schauen, aber mein persönlicher Eindruck ist, dass man einfach Angst hat davor, dass sich das Verhältnis zu den USA verschlechtert. Könnte. Ich glaube persönlich, dass diese Angst weit übertrieben ist, denn die Vereinigten Staaten haben ein ganz offensichtliches Interesse daran. Das hat der Aikonal-Fall, also das Abhören des Knotenpunkts in Frankfurt am Main, sehr deutlich gemacht. Die USA haben ein ganz deutliches Interesse daran, auf deutschem Boden Aufklärungsarbeit zu betreiben. Und aus meiner Sicht zum Beispiel würde es die praktische Wirksamkeit der Grundrechte deutlich verbessern, wenn man einfach sagen würde, die Amerikaner dürfen auf deutschem Boden keine eigene Signal Intelligence mehr betreiben, sondern wenn überhaupt, macht das der BND und leitet dann bestimmte Informationen weiter. Und das ist ja, was heute gerade nicht passiert. Es gibt zwar diese Zusammenarbeit in Bad Aibling, wo jedenfalls formal, wenn ich das richtig verstanden habe, BND-Mitarbeiter letztlich leitende Funktion ausüben, aber ich denke, Marcel Rusmer hat da noch besseren Einblick, aber ich denke, wer da Koch und Kellner ist, ist doch letztlich ziemlich klar, oder?
Es ist ja auch dadurch klar, dass wir gesehen haben, dass die USA selbst nachdem die Snowden-Enthüllungen begonnen hatten, es nicht mal für notwendig erachtet haben, einen Menschen aus dem BND, der ihnen Informationen zugetragen hat, abzuschalten, wie das im Geheimdienstjargon heißt, sondern ihn haben weiterlaufen lassen. Und ich finde, das macht die Haltung der USA überdeutlich. Und deshalb kann ich diese Angst, wie sie Ulf Bührmeier beschrieben hat, eigentlich nicht verstehen.
Was könnte man denn noch machen, also um sozusagen hier wieder so ein bisschen Autonomie herzustellen?
Also für mich wäre der erste Schritt zunächst einmal, sich wirklich darüber klar zu werden, objektiv, transparent zu machen, was der BND eigentlich macht und auch in Kooperation mit der NSA und anderen Diensten betreibt. Denn ein Punkt, der ist vorhin schon angerissen worden und da müssen wir wirklich auch vor der eigenen Tür kehren, ist die mangelnde Kontrolle dessen, die sich jetzt nun wirklich übermanifestiert hat in den letzten Monaten. Das haben wir am Beispiel der NSA breit beschrieben. Ich erwähne den FISA-Court beispielsweise oder das Senate Intelligence Committee, die offensichtlich dieser Aufgabe nicht Herr geworden sind. Und dasselbe beobachten wir eben hier in Deutschland auch mit der Parlamentarischen Kontrollkommission und der G10-Kommission, wie schon beschrieben. Und da muss man sehen, da fehlt es einfach nicht nur an Ausstattung, sondern es fehlt schlichtweg auch an technologischer Kompetenz offensichtlich, um das, was da betrifft, wird, am Ende beurteilen zu können. Und ich glaube, das ist schon ein Bewusstsein, was jetzt entsteht, ein Lernerfolg der letzten Monate, dass man eben heutzutage als Parlamentarier in der Lage sein muss, zu beurteilen, was beispielsweise Metadaten sind. Wenn die Dienste argumentieren, wir sammeln doch nur Verbindungsdaten, das sind keine Inhaltsdaten, sind rechtlich weniger geschützt, muss ein Parlamentarier für mein Dafürhalten heute in der Lage sein, wenn er kontrollieren will, wenn das sein Auftrag ist, dann muss er in der Lage sein zu beurteilen, was mit Metadaten heute möglich ist. Und er muss wissen, dass Metadaten eigentlich in der Überwachung die Goldwährung sind, weil sie Bewegungsprofile und vieles andere überhaupt das ermöglichen.
Bleiben wir mal bei dieser parlamentarischen Kontrolle. Es entsteht ja schon der Eindruck, dass sich in den USA, aber auch hier in Deutschland, ein Staat im Staat gebildet hat. Also riesige Behörden, die im Geheimen wirtschaften, die Betroffenen dieser Aktivitäten. Wir Bürger werden in der Regel darüber nicht informiert. Es gibt demzufolge auch keine Möglichkeit für uns, vor Gericht zu ziehen. Die einzige Kontrolle, die es gibt, ist dieses parlamentarische Kontrollgremium, das von wie vielen besetzt ist? Ein Dutzend oder zwei Dutzend neun aktuell Parlamentarier. Die bestimmen die G10-Kommission, die speziell die Eingriffe ins Fernmeldegeheimnis des BND kontrollieren sollen.
Das sind vier.
Die haben dann noch jeweils Mitarbeiter, aber es gibt ja genug Meldungen aus diesem Gremium, auch von Parlamentariern, die sagen, wir können das nicht leisten. Ein anderer Aspekt, den ich noch ganz interessant fand, war, dass Wolfgang Neskowitz, der da auch mal drin saß, für die Linke gesagt hat, selbst die Leute, die da drin sitzen, denen mangelt es aber nicht an Befugnissen. Die könnten zum BND gehen, jederzeit, und sagen, gibt uns die Akten. Es passiert aber nicht. Also, dass es auch so eine Bewusstseinsfrage ist, Anna Beselli. Haben Sie den Eindruck, dass die wirklich wollen und dass das Bewusstsein, sozusagen Wachhunde zu sein für Grundrechte, dort vorhanden ist?
Ich glaube, es ist zuerst mal eine Überforderung. Das heißt, mit so wenigen Menschen, die vor riesigen Aktenbergen sitzen und gar nicht anfangen, können, irgendwo Akten einzufordern, weil sie nicht wissen, an welchem Ansatzpunkt sie Akten einfordern sollen, kann man einfach nicht arbeiten. Das heißt, es kann von den Menschen fast gar nicht verlangt werden, dass sie sowas bewältigen können. Und auf der anderen Seite ist es eben auch so, dass wenn sie diese Akten anfordern, wer sagt ihnen, dass sie alle Akten kriegen? Sie haben ja so wenig Informationen, dass sie nicht mal wissen, wo sie nachfragen sollen. Und dementsprechend kann es einfach zu keiner qualifizierten Auseinandersetzung mit diesen Diensten kommen.
Wie könnte man sich denn eine effektive Geheimdienstkontrolle vorstellen? Denn in den USA ist ja auch der zuständige Parlamentsausschuss, der die Geheimdienste eigentlich kontrollieren soll, fatal nah an den Agierenden. Und ihm wird häufig der Vorwurf gemacht, dass er da eigentlich mehr verteidigt als die Grundrechte schützt. Wie gibt es hier Ideen, wie man die existierenden Geheimdienste, die es in Deutschland gibt, besser, effektiver, demokratiefreundlicher kontrollieren kann?
Ulf Bormeyer, also ich denke, es ist zunächst mal wichtig, sich klarzumachen, wie da bislang eigentlich die Entscheidungswege funktionieren. Also wenn wir jetzt uns mal vorstellen, der BND möchte oder auch eine Verfassungsschutzbehörde des Bundes möchte einen Telefonanschluss abhören, dann muss es nicht etwa ein Gericht fragen, es muss auch nicht die G10-Kommission fragen, es muss einen Antrag schreiben an das Bundesministerium des Innern. Das heißt also, jetzt mal verfassungsrechtlich betrachtet, die Exekutive fragt einfach niemand anderes. Die Exekutive entscheidet innerhalb ihres eigenen Behördenaufbaus darüber, ob ein Telefon abgehört werden darf. Dann wird allerdings die Entscheidung, die darüber getroffen wird, also wenn sie positiv ausfällt im Sinne einer Abhörmaßnahme, dann muss diese Entscheidung der G10-Kommission mitgeteilt werden. Aber es wird nicht etwa die G10-Kommission um ihre Zustimmung ersucht, sondern man teilt das einfach nur mit. Also man muss sich das so vorstellen, wahrscheinlich, ich war ja noch nicht dabei, aber da kommt dann irgendwie jeden Monat, ne, öfter muss die G10-Kommission ja nicht zusammentreten, einmal im Monat kommt dann da ein dicker Stapel mit Abhöraufträgen und dann können die Mitglieder der G10-Kommission die durchblättern, ob sie Bedenken haben. Und ich denke mal, eine effektive Kontrolle wird dadurch schon dadurch nicht ermöglicht, dass man ja letztlich gar nicht weiß, was denn eigentlich die Voraussetzungen sind, was die Anknüpfungen sind. Also es wird ja schon die effektive Kontrolle klassischer ermittlungsrichterlicher Anordnungen sehr häufig kritisiert. Ich will in die Diskussion jetzt nicht einsteigen, aber selbst da, wo der Richter im Einzelfall vorher gefragt wird, wo er unabhängig ist und wo er die Akte auf dem Tisch hat und jedenfalls theoretisch alles kontrollieren kann, selbst da kommt es zu problematischen Entscheidungen, muss man ganz zurückhaltend zu formulieren, und zu sehr, sehr wenigen Antragsablehnungen. Und wenn man sich dann jetzt mal das Verfahren der G10-Kommission anguckt, denke ich, wird sehr deutlich, dass es hier einfach gerade keine effektive Kontrolle gibt. Und um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, wie kann man das effektiver gestalten? Ich denke, die Lösung kann eigentlich nur darin liegen, dass man wegkommt von dieser parlamentarischen Kontrolle, die einfach strukturell nicht in der Lage ist, effektive Vorabkontrolle zu leisten, sondern ich denke, man muss hin zu einem justiziellen System. Der FISA-Court in den USA hat sicherlich auch seine Schwächen, und zwar insbesondere, weil dort ein Vertreter des öffentlichen Interesses, ein Vertreter des Datenschutzes fehlt. Aber ich denke, ein kontradiktorisches Verfahren, also wo quasi eine Verfassungsschutzbehörde vor einem neutralen Gericht sich in Anführungsstrichen streitet mit einem Vertreter des öffentlichen Interesses, zum Beispiel einem Vertreter des Datenschutzbeauftragten, könnte eine effektivere Kontrolle zum Beispiel von Abhörmaßnahmen sicherstellen.
Anna Biselli, fallen Ihnen noch Maßnahmen ein, wie man das besser kontrollieren könnte?
Ich glaube, das Hauptstichwort ist einfach, Transparenz zu schaffen und auch Möglichkeiten zu schaffen für Leute, die innerhalb der Geheimdienste Probleme feststellen, damit nach außen zu gehen. Das heißt, wir haben in dem NSA-Untersuchungsausschuss gehört von einer Datenschutzbeauftragten, die sich damit beschäftigen wollte, dass sie Bedenken geäußert hat, dass sie unzufrieden waren, und wenn dann aber Bedenken einfach wegignoriert werden können und ohne dass jemand davon erfährt, dann ist das einfach ein System, das in sich selbst krank ist. Und im Endeffekt muss man darüber nachdenken, dass wenn Geheimdienste nicht kontrollierbar sind, das heißt, wenn man feststellt, trotz gesetzlicher Rahmenbedingungen, die man vielleicht schaffen kann, ob das mit einem Rechtsstaat kompatibel ist.
Das heißt, Geheimdienste abschaffen.
Das ist sicherlich eine Forderung, die man prüfen muss, aber das ist vielleicht eine Forderung, wenn man zu dem Schluss kommt, dass Geheimdienste nicht kontrollierbar sind, die man zumindest in Betracht ziehen muss.
Marcel Rosenbach.
Also wir haben diese Debatte in Wellen immer wieder. BND-Untersuchungsausschuss, erinnere ich mich. Es gibt auch vor allen Dingen konkrete Vorschläge, die auf dem Tisch liegen. Beispielsweise das Modell so zu gestalten, wie wir es beim Wehrbeauftragten kennen. Also unabhängiger, mit eben deutlich mehr Befugnissen, tatsächlich unangekündigt bestimmte Standorte zu besuchen, Einblicke zu erhalten. Das heißt, diese Modelle liegen zum Teil seit Jahren auf dem Tisch. Allein es fehlt auch hier wieder der politische Wille, sie tatsächlich umzusetzen.
Da ist wirklich nichts von zu spüren, ne? In dieser ganzen, in der politischen Szene die Kontrolle massiv zu verbessern, substanziell zu verbessern, einen Whistleblower-Schutz zu manifestieren, davon ist nicht die Rede.
Die Frage, was wiegt höher sozusagen, welches politische Gut und welches Interesse vor allen Dingen wiegt höher, weiter Aufklärung im klassischen Sinn zu betreiben und in diesem Austausch der Geheimdienste ein Partner zu sein, so wird ja argumentiert von Sicherheitsbehörden. Wir hören häufig den Satz, wir werden ansonsten blind. oder eben zu versuchen, tatsächlich eine effektive Aufsicht, eine effektive Kontrolle zu implementieren, von der ich glaube, dass sie notwendig ist, weil tatsächlich das, was wir haben, da geht es nicht nur um reine Manpower sozusagen oder Womenpower in den Gremien, da geht es tatsächlich um neue Kompetenzen. Es geht um die Frage, wenn wir eben beobachten und jetzt schon seit 1,5 Jahren auch beschreiben, die Automatisierung der Überwachung durch Algorithmen beispielsweise, dann muss es jenseits dieser kleinen Techno-Elite, die diese Dinge programmiert, natürlich die Möglichkeit geben, dass kompetente Menschen, die beispielsweise einen Quellcode lesen können, das verstehen können, tatsächlich auch in der Lage sind zu beurteilen, ob diese Algorithmen grundrechtssicher, Grundrechtsschutz gewährleisten können oder eben nicht. Und das sehe ich momentan überhaupt nicht gegeben.
Wir stellen also fest, von alleine passiert da nicht so wahnsinnig viel. Vielleicht noch ganz kurz ein Wort zum NSA-Untersuchungsausschuss. Wir haben es angesprochen, der klagt darüber, dass er mit von der Bundesregierung nur mit sehr unvollständigen und geschwärzten Akten versorgt wird. Kann er seiner Aufgabe überhaupt nachkommen, Anna Biselli?
Ich finde, er kann seiner Aufgabe absolut nicht nachkommen. Das Einzige, was er tun kann, ist dafür zu sorgen, dass eben genau dieses Problem öffentlich wird, dass er auch wirklich an die Öffentlichkeit geht mit der Forderung, dass er seiner Aufgabe nachkommen kann und dass er nicht vor der Desinformation oder vor der Nichtinformation der Bundesregierung kapituliert.
Da sind wir bei der Frage des öffentlichen Drucks, also dass offensichtlich nur etwas passiert, wenn der Druck groß genug ist. Jetzt begleitet uns dieses Phänomen, die Überwachung, das Wissen um die Überwachung seit knapp 1,5 Jahren. Ich wundere mich manchmal, dass es so lange die Öffentlichkeit beschäftigt, dass ein Thema über so viele andere Krisen hinweg uns erhalten geblieben ist. Trotzdem ist doch der Eindruck, dass der öffentliche Druck, das öffentliche Interesse an Veränderungen gering ist. Oder täuscht der Eindruck?
Ich glaube, wir haben das Problem, dass das Thema der Überwachung extrem abstrakt ist. Das heißt, der, sag ich mal, Normalbürger spürt davon erstmal nichts. Das heißt, er weiß, es gibt diese Überwachung und er findet es wahrscheinlich auch schlimm, aber wir haben so oft dieses, ich weiß nicht wie oft, ich habe nichts zu verbergen gehört habe und einfach das Bewusstsein, dass einen das persönlich betreffen kann, sei es, ob es Fehler gibt und sei es, ob es zur Selbstzensur führt, ist einfach nicht vorhanden. Und dieses Thema streckt sich so lange, sodass das Interesse immer wieder abflaut. Das heißt, es gibt andere Themen, die aufkommen. Es gibt dann mal wieder eine Enthüllung, die kurz für Empörung sorgt. Aber selbst das ist meistens so weit von der Lebensrealität der Menschen weg, dass es einfach schwierig ist, da konkreten Druck aufzubauen.
Was müsste denn passieren, damit Druck aufgebaut wird? Also diese netzpolitische Szene, diese Aktivisten, zu der Sie ja auch engen Kontakt haben über netzpolitik.org. Wie ist die Stimmung da? Also da war ja neulich 10-jähriger Geburtstag von netzpolitik.org. Da gab es auch einen Kongress dazu. Und da war die Stimmung ja eher vorsichtig pessimistisch, oder?
Die Stimmung ist pessimistisch, weil wir eben wissen, es gibt ja viele Leute, die sagen, sie haben das schon vorher gewusst und wir haben es ja schon immer gewusst und endlich werden wir zumindest mal angehört und niemand sagt uns mehr, dass wir die Aluhüte sind, von denen man immer vorher gesprochen hat. Aber es geht eben schon so lange und man fühlt sich in einer gewissen Art und Weise machtlos, dass man nicht viel mehr tun kann, als a, versuchen, öffentlichen Druck zu machen und b, zumindest die Menschen, die technisches Verständnis haben, technische Verfahren weiterzuentwickeln, um sich vor Überwachung zu schützen. Aber man weiß immer noch nicht, wie man dieses Thema an die Öffentlichkeit bringt.
Ulf Burmeier.
Ja, also ich fand, es war ganz interessant, auf der Geburtstagskonferenz von netzpolitik.org gab es eine Podiumsdiskussion zwischen Sascha Lobo und Frank Rieger, also einem der Sprecher des Chaos Computer Clubs. Und da ist genau diese Frage auch diskutiert worden. Was folgt denn jetzt eigentlich aus diesem Überwachungsszenario? Wie kann man sich denn eigentlich schützen? Und sollte die Antwort eher politisch sein oder eher technisch? Und natürlich kann man das jetzt nicht schwarz oder weiß entscheiden, aber und die beiden Diskutanten waren sich auch nicht so ganz einig. Aber ich denke, eine der Erkenntnisse dieser Diskussion war, dass technische Schutzmaßnahmen jedenfalls kurzfristig am meisten Erfolg versprechen. Also man kann ja seine E-Mail effektiv verschlüsseln, wenn man eben zum Beispiel PGP einsetzt. Das ist nicht ganz einfach, aber es ist doch eben deutlich weniger kompliziert, als es manchmal dargestellt wird. Und man sollte es einfach tun. Man setzt sich eben mal eine Stunde hin, richtet es ein und dann funktioniert es auch.
Aber die Metadaten fallen trotzdem an.
Das ist völlig klar. Metadaten fallen an. Dem kann man wahrscheinlich nicht so leicht entgehen. Aber zumindest können dann Inhaltsdaten nicht mehr automatisiert ausgewertet werden. Man kann auch versuchen, seine Kommunikation über möglichst viele Medien zu streuen. Das macht die Erhebung von Metadaten auch schwierig. Wenn ich zum Beispiel keine SMS mehr verschicke, sondern Instant Messenger verwende, wie zum Beispiel Trema, ist ja in Deutschland sehr populär, oder notfalls auch WhatsApp, das macht einfach dieses Streuen von Kommunikation, macht es schon schwer oder jedenfalls schwerer, Kommunikationsprofile zu erstellen. Aber es ist auch klar, alle diese Maßnahmen erfordern Aufwand auf der Seite der Kommunizierenden. Und also ich persönlich finde es einfach traurig, dass unsere politische Landschaft Staatsanwaltschaft es derzeit nicht ermöglicht, eine überwachungsfreie oder jedenfalls im Grundsatz, wenn jetzt nicht ein konkreter Verdacht gegen eine bestimmte Person besteht, einem Grundsatz überwachungsfreie elektronische Kommunikation sicherzustellen.
Herr Massel-Rosenberg, angesichts dieser ganzen Phänomene, die wir beschrieben haben, dieser Staaten im Staate, dieser Geheimdienste, wo die Kontrolle nicht nur in Deutschland nicht funktioniert, diese globale Überwachung, dieser Hinweis auf technische Schutzmaßnahmen der Bürger, finde ich, klingt immer hilfloser.
Ja, mir ist dieser Punkt Staat im Staate, der jetzt schon mehrfach angeklungen ist, insofern etwas gefährlich, als er von der Verantwortung der Politik auch in diesem Punkt ablenkt. Ja. Denn was wir ja gesehen haben, ist, dass die NSA natürlich nicht im luftleeren Raum agiert, sondern eine politische Wunschliste abarbeitet, die alle halbe Jahre aus dem Weißen Haus autorisiert wird. Und so kriegt der BND auch seine Aufgaben natürlich aus dem politischen Raum und setzt sie sich nicht etwa selbst. Also ich glaube, interessant wird es dann, wenn man auf die Methoden schaut, mit welchen Methoden arbeiten die Dienste und versuchen sie, diese Wunschliste abzuarbeiten. Aber insofern würde ich da die Politik, auch was das Aufgabenspektrum angeht, nicht aus der Verantwortung entlassen. Was die Stimmung in der Bevölkerung angeht, die Frage, warum erleben wir nicht mehr Empörung? Ich finde es interessant, wenn man es vergleicht, was bei uns natürlich ein Stück weit in Ansätzen existiert, wie beispielsweise Netzpolitik.org oder eben auch die digitale Gesellschaft, ist in den USA natürlich ausgeprägter mit der ACLU, der Electronic Frontier Foundation, die praktisch als Agenturen, als Lobby für digitale Bürgerrechte auch im politischen Diskurs sehr, sehr stark sind, entsprechend auch Klagen führen und sich vernehmbar machen. Das ist das eine. Zum anderen habe ich eben den Eindruck, dass das Thema wirklich, wie Anna Beselli sagt, eben nicht nur sehr abstrakt ist, sondern es fehlen die Bilder. Es ist sehr, sehr schwer zu vermitteln. Das Handy der Kanzlerin war ein Bild, was das Problem für viele offensichtlich greifbarer gemacht hat, aber das eben offensichtlich nicht trägt, diese Debatte nicht trägt. Und das andere ist eben, wo ist die Gegenerzählung? Bei all diesen digitalen Bürgerrechtsthemen ist das Sicherheitsargument natürlich ein sehr schlagendes und ein sehr verfangendes, wie wir sehen. Und das wird ja auch schon seit Monaten wieder genutzt. Wir haben gesehen, dass die Debatte sofort natürlich sich gedreht hat und auch eingesetzt wurde, als wir die Ukraine-Krise heraufziehen sahen. Wir haben jetzt mit ISIS eine Diskussion, die es ermöglicht, dass schon wieder über neue Sicherheitsgesetze gesprochen wird und sozusagen auch dieses Überwachungsthema ganz gezielt natürlich von interessierter Seite auch wieder instrumentalisiert wird und von der anderen Seite beleuchtet wird.
Ein Einwurf kam diese Woche noch von Johnny Häusler von Spreebrick, der auch monierte, er vermisse bei der netzpolitischen Szene Kreativität, Kunst, Witz, subversive Aktionen. Und da freue ich mich, dass wir Adam Barthol in der Leitung haben. Er ist Medienkünstler hier aus Berlin. Erstmal ganz herzlich willkommen im Breitband.
Ja, hallo.
Ja, wie sieht das aus? Kann die Kunst uns vielleicht helfen?
Ich finde es spannend, also und auch was eben schon gefallen ist, das ist im Prinzip das Hauptproblem, die Abstraktheit der ganzen Geschichte. Also ein schönes Beispiel war eigentlich damals, 2010 muss das gewesen sein, als das Google-Auto durchs Land gefahren ist und Fotos gemacht hat. Da gab es ja einen riesigen Aufschrei. Ja? Da ist ja die Politik auch aufgesprungen und da musste verpixelt werden, konnte man sich ja anmelden und das alles. Da konnte man schön sehen, wie so ein Auto, was tatsächlich dann von Google durchs Land fährt, das verstehen alle, das ist ganz klar. Und wie jetzt E-Mails und diese ganzen Sachen überwacht werden, das bleibt einfach unerfahren. Und das ist einfach das Problem bei der ganzen Geschichte.
Und das ist ein interessanter Punkt, dass quasi dieses Bild des Autos dazu geführt hat, in meinen Augen zu einem unverhältnismäßigen Aufschrei für ein Randproblem, was eben nicht so richtig im Verhältnis stand. Also Ihre Auffassung ist, es gibt zu wenig Bilder, zu wenig Konkretes, deswegen bleibt sozusagen die Empörung aus. Gibt es denn was, was die Kunst da leisten kann? Kann die uns mit Bildern versorgen? Und da die Wände.
Naja, ich habe auch nach der Geschichte mit dem Kanzlerhandy gab es dann den einen Workshop, den ich gemacht habe mit dem killyourphone.com, wo man eben dann sich selber eine Handytasche baut, die das Handy absorbiert, isoliert, also nicht mehr senden kann. Da tue ich mein Handy rein, das ist halt so ein metallisiertes Gewebe und dann ist es in einem faradischen Käfig und kann nichts mehr. Und dann hat man am Workshop-Tisch immer schön dann die Gespräche darüber, kann ich es ja auch nicht mehr benutzen und wie ist denn das überhaupt? Und ich habe jetzt diesen Workshop mehrfach auf verschiedenen Veranstaltungen gemacht und daran lässt sich dann auch über die Überwachung hinaus erfahren, wie sehr wir von dieser Technologie insgesamt abhängig sind. Ja, weil wenn ich das nicht mehr benutzen kann, das Handy, dann ist man ja auch sozusagen schon ausgeschaltet. Also das sind immer schöne Beispiele, um die Leute da näher an dieses Thema heranzuführen. Ich habe jetzt eben beim Zuhören auch nur gedacht, naja, also es gab ja auch vom CCC mal die Forderung, die Bürger sollten einen Brief geschickt bekommen, wo sie überall gespeichert sind. Und ich meine, wie wäre das, wenn ich jedes Mal hier, wenn meine Metadaten gelesen werden, eine Nachricht bekomme? Ja, das wäre ja mal interessant. Da würde wahrscheinlich einiges anfallen an Benachrichtigung. Also da gibt es auch gute Projekte und international in der Kunst, die diese ganzen Fragen jetzt bearbeiten, ne?
Ja, erstmal so falsch gesagt. Was ich mich gerade frage, ist, ob es irgendwann einen Punkt gibt of no return. Also ob es irgendwann einen Punkt gibt, wo man dann, wo demokratische Strukturen und Prinzipien vielleicht so weit untergraben sind und Geheimdienste sich so weit verselbstständigt haben, dass es tatsächlich irgendwann nicht mehr so richtig zurückgeht. Marcel Rosenbach vielleicht zuerst.
Also ich finde interessant, sich einmal anzuschauen, wer eigentlich die Warner sind. Und das sind Leute aus dem Apparat, die selbst mit den Technologien arbeiten, wie Thomas Drake, wie William Binney vor Edward Snowden, jetzt Edward Snowden. Menschen, die zum Teil auch einen naturwissenschaftlichen Hintergrund haben, Cheftechniker waren, wie eben William Binney, waren diejenigen, die gesagt haben, wir erreichen diesen Punkt, wenn wir ihn nicht schon erreicht haben. Es gibt keine Technikfolgenabschätzung, es gibt keine gesellschaftliche Debatte darüber, ob wir in einer demokratischen Gesellschaft diese automatisierte, algorithmenbasierte Überwachung haben wollen. Insofern finde ich das einen interessanten Ansatz, sich nochmal anzuschauen, wer eigentlich die Warner sind. Das sind keine Politiker, es sind Menschen aus dem Apparat, die mit den Spähwerkzeugen gearbeitet haben, sie sogar wie William Binney selbst entwickelt haben.
Anna Bisetti, glauben Sie, das gibt es irgendwann einen Punkt, wo der Zug abgefahren ist?
Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Das heißt, ich glaube, dieses Zurückgehen ist einfach ein falscher Ansatz. Das heißt, wir können nicht zurückgehen, weil wenn wir zurückgehen, haben wir die gleichen Probleme wieder. Es gab von der technischen Seite her aus der ITF mal eine Präsentation, wo gesagt wird, das Internet, das wurde vor, oder das World Wide Web, wie wir es heute kennen, das wurde nicht gebaut, um Metadaten zu vermeiden. Das wurde aus einer ganz anderen Motivation rausgebaut, ohne eben diesen Überwachungsapparat im Blick, dass das eben für Dinge ausgenutzt wurde, die nicht im Sinne des freiheitlichen Internets, was ja mal wirklich eine Revolution war, mit der man viele Hoffnungen verbunden hat, gebaut wurden. Das heißt, wir brauchen neue Strukturen, wir brauchen dezentrale Strukturen, wir brauchen neue Internetprotokolle, die es eben nicht so einfach machen, Metadaten abzugreifen und massenhaft zu sammeln und auszuwerten.
Dann ist der Zug aber noch nicht abgefahren, der politische Wille vorausgesetzt.
Das heißt, der Zug ist vielleicht noch nicht abgefahren, aber es gibt keinen Return Point. Das heißt, man will nicht mehr zurück, man will neu anfangen.
Neu anfangen. Ulf Bommer.
Ja, ich weiß auch nicht, ich will mich jetzt da auch nicht in Verschwörungstheorien ergehen, aber wenn ich mir vorstelle, welche Überwachungskapazitäten die NSA heute schon hat, wir haben es eben schon angesprochen, da werden Delegationen auf internationalen Konferenzen überwacht, dann wäre es ja ziemlich naiv anzunehmen, dass neben Frau Merkel nicht auch andere Mitglieder der Bundesregierung oder Bundestagsabgeordnete ziemlich effizient überwacht werden können. Es wäre auch naiv anzunehmen, nicht davon auszugehen, dass die NSA über die Bundestagsabgeordneten, jedenfalls wenn sie das will, ziemlich detaillierte Profile erstellen kann. Und da dürfte auch das ist wahrscheinlich relativ realistisch anzunehmen, auch das eine oder andere an Kompromat dabei sein, nicht? Und insofern weiß ich einfach nicht, wie deutlich da die Motivation der Verantwortlichen ist, einfach, wie soll ich sagen, einfach den Diensten lieber nicht ins Gehege zu kommen, auf das nicht im Spiegel zum Beispiel sehr bald eine unerfreuliche Geschichte auftaucht. Ich weiß es nicht, inwieweit das Verschwörungstheorie ist, inwieweit das ein realistisches Szenario ist, aber im Grunde reicht es ja völlig zu wissen, dass ausländische Dienste das jederzeit könnten und wir wissen auch, dass es einen Nachrichtenaustausch gibt zwischen den Diensten, also dass der BND im Zweifel auch die meisten Dinge bekommen kann, wenn die NSA mitspielt, die NSA weiß. Und das, denke ich, ist das eigentliche Problem, das haben wir bislang noch nicht angesprochen, dass es ja nicht nur um eine Überwachung geht durch amerikanische Stellen und die Daten nicht nur in den USA bleiben, sondern auch deutsche Dienste nutzen ja quasi über Bande gespielt die Abhörkapazitäten der Amerikaner, um auch Erkenntnisse über Deutschland zu gewinnen. Und da wird es dann so richtig gefährlich, wenn wir also quasi davon ausgehen müssen, dass die Bundesregierung Erkenntnisse gewinnen kann über Bundesbürger und Bundesbürgerinnen, die sie legal in Deutschland nicht erlangen könnte und damit dann eben auch Erkenntnisse über zum Beispiel alle Bundestagsabgeordneten, die ja nicht immer schmeichelhaft sein müssen.
Kann man das juristisch verhindern? Kann man sagen, dürft ihr nicht verwenden?
Könnte man, aber jedenfalls nach dem gegenwärtigen Stand muss man davon ausgehen, dass es da sich zumindest um eine rechtliche Grauzone handelt. Also mein persönliches Verständnis wäre, dass man auch keine Daten erheben darf über ausländische Quellen, die man nicht auch in Deutschland legal erheben darf. Das würde zum Beispiel bedeuten, dass der BND gerade keine Daten über das Inland erheben darf, auch dann nicht, wenn er die Daten nicht quasi direkt an der Leitung abzapft, sondern von der NSA bekommt. Aber soweit ich die Äußerungen im Untersuchungsausschuss verstanden habe, ist das jedenfalls nicht die herrschende Rechtsmeinung beim BND.
Ja, also wir müssen leider zum Schluss kommen. Ich habe auch noch nicht noch ein Interview gehört mit James Risen, der diese Warrantless Wiretapping-Geschichte publiziert und veröffentlicht hat, also wo die NSA quasi vor Snowden die Amerikaner abgehört hat. Und der berichtete aus seinem neuen Buch Pay Any Price, wo er sagte, ja, Metadaten, das ist alles Kaffee von gestern, kalter Kaffee. Jetzt macht die NSA groß in Gesichtserkennung. Sprich, die machen einfach weiter, als wäre nichts geschehen, so war der Eindruck. Wir müssen leider zum Schluss kommen. Das war das Breitband für diese Woche. Ich danke meinen Gästen Anna Biselli von netzpolitik.org, Marcel Rosenbach vom Spiegel, Ulf Burmeier, Richter am Landgericht hier in Berlin und Adam Bartol, der uns aus Florida zugeschaltet war. Ich danke fürs Zuhören. Mein Name ist Philipp Banse, wünsche noch ein schönes Wochenende. Tschüss. Looking.